Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 188. Und ja, wir machen die Vuelta dicht. Ich fing gerade an, 188, irgendwie komische Zahl. Wir machen heute die Vuelta dicht. Die Vuelta machen dicht, der Thomas und ich. Herzlichen Glückwunsch auch hier an offizieller Stelle nochmal. Und das mögen bitte alle diese Folge drunter kommentieren und dir gratulieren zum Geburtstag, den du mit dem Chris gefeiert hast, unter anderem.
Genau, danke sehr. Ja, hallo und herzlich willkommen.
Ja, hab das richtig krachen lassen, wie man gehört hat hinterher.
Ja, nachdem wir die Angliru-Etappe gesehen haben, haben wir es dann formidabel ausklingen lassen.
Und ihr wart die Letzten. Also der Chris hat als Letzter mit abgeschlossen, wie ich heute auch von dir.
Ja, das Team Willehome hat sich am Ende durchgesetzt.
Ja, also wir machen die Vuelta noch mehr oder minder schnell dicht. Ne? Da war es war ja noch einiges zu berichten. Es gibt auch einige Diskussionspunkte und dann gucken wir noch mal ein bisschen so auf die WM, die ja gerade schon begonnen hat, was bisher schon stattgefunden hat, was in den Kommentaren passiert und was wir da schon so sagen können. Letzter Stand der Vuelta, wo wir waren. Und übrigens, es tut mir jetzt schon leid für alle, die erwartet haben, dass jetzt der Velo-Snack kommt mit dem Bericht von dem Gravel-Veranstaltung, auch liebe Arbeitskollegen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das wird in der Folge am Anfang Oktober der Fall sein. Hier geht es ja um Velo-Race, um den Race-Sport. So, Standfolge letztes Mal war Etappe Nummer 15. Führend Chris Froome und Abstand war auf Nibali rund eine gute Minute, danach Sakharin wieder gute Minute und dann so Kelderman, Chavez, Lopez, Aru und so weiter und so fort haben sich alle so eingesiedelt mit Contador auf Platz 9, 4 Minuten entfernt. Es folgte das Zeitfahren auf Etappe 16. Ja, und was soll man sagen? Also wir hatten uns Gedanken gemacht, wer Froome nahe kommen könnte. Ich glaube, die Namen sind auch gefallen, Kelderman, Nibali, aber Froome an dem Tag einfach, ich will nicht sagen der Außerirdische, aber er war schon, also er hat gewonnen einfach, ne, Punkt.
Ja, war schon außergewöhnlich in dem Sinne, dass nach den ersten paar Kilometern, beziehungsweise bei der ersten Zwischenzeit, Chris Froome sogar einen so 10, 15 Sekunden Rückstand hatte auf Wilco Kelderman und dann binnen irgendwie 10 Kilometern über 30 Sekunden aufgeholt hat. Also das sieht man im Zeitfahren ja sonst nie. Normalerweise die Tendenz, die du am Anfang eines Zeitfahrens hast, hält auch bis zum Schluss an. Und das war schon außergewöhnlich, muss man sagen.
Ups, jetzt meldet sich hier auch noch die Katze. Wir hatten vorher Gesang und jetzt haben wir eine Katze. Ja, aber vielleicht hat er sich's anders eingeteilt, ruhiger angegangen. Es war auch ein langes Zeitfahren, ne? Also oder relativ langes Zeitfahren mit über 40 Kilometer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und vielleicht hat das da auch was eine Sache mit. Man geht es ruhig an, erwartet die Zwischenzeit erstmal. Ne? Er hatte ja den Vorteil, nach Kelderman zu starten. Und als dann gesagt wurde, pass mal auf, das reicht heute nicht, gib mal mehr Gas, hat er das dann gemacht. Ne? Also ist er dann vielleicht aus seiner. Vielleicht war das auch jetzt der Froome, den man sehen würde, wenn er öfter mal in die Bedrulle geraten würde.
Ja, aber du fährst ja nicht am Anfang bewusst mit weniger Prozenten. Also das kann man nicht vorstellen, also dass du dann
ja,
mal aber noch irgendwie 10% zulegen kannst.
Nee, aber wenn du hörst, dass, also wenn du weißt, okay, ne, du verlierst hier gerade die Tour, dann hat man vielleicht nicht die 10%, aber ne, dann hat man vielleicht doch schon nochmal Reserven, die man da einsetzen kann.
Ja, schon hast du vielleicht Reserven, zurückhält. Aber dann 30 Sekunden gut zu fahren, also das sind ja jetzt keine Laufkundschaft, Wilco Kelderman, Nibali, Zakharin, Contador, das sind ja alles Weltklassefahrer und auf dem Niveau da so loszulegen, das fand ich schon erstaunlich.
Ja, solange mir niemand das Gegenteil beweist, bin ich ja immer noch davon überzeugt, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Das kommt, glaube ich, noch, ne? Wo diese komische Filmaufnahme, über die wir auch vielleicht sprechen müssen. Weißt du, wovon ich spreche?
Ja, das war aber schon vorher auf der Etappe.
Echt? Haben wir es übersehen?
Wo Froome zweimal gestürzt war.
Ah, okay. Ich hatte es nur noch im Kopf, dass wir nicht drüber gesprochen haben, aber dass ein Kollege mich mal darauf hingewiesen hat, dass es da lustige Bilder gab. Ja, aber also meinst du, also es, dann gibt es ja nur zwei Erklärungen, ne? Nee, es gibt drei Erklärungen. Entweder er hat sich zurückgehalten vorher, mein Ansatz, ne, oder hat es langsamer angehen lassen. Zwei, externes Doping im Sinne von Motordoping, oder drei, er hat halt anders gestofft als alle anderen. Ne, und beim Stoffen denke ich mir immer, dann sollen sie es beweisen, dann ist ja alles gut, ne, und oder nicht gut. Und Motordoping, glaubst du das? Also mir wurde heute noch eine Geschichte erzählt, dass bei irgendeiner UCI-Veranstaltung im Bereich Amateur-MTB-Rennen ein Fahrer rausgewunken wurde, wegen Motor am MTB. Glaubst du, dass da, mal realistisch gesprochen, um jetzt mal diesen Exkurs zu machen, glaubst du, dass irgendeiner von denen mit dem Motorrad unterwegs ist? So
ein Moped? Naja, möglich ist das schon. Weil wir haben ja jetzt erst neulich eine Studie gesehen oder so einen Film des französischen Fernsehens, wo eigentlich diese Testmethode der UCI ad absurdum geführt wurde, weil die prüfen das ja mit sogenannten Tablets mit einem Magnetsensor vorne dran. Und da hat man nachgewiesen, durch unter anderem einen Test auch am Fraunhofer Institut, dass es dort ganz oft Fehlmeldungen gibt und dieser Computer einfach überall am Rad ausschlägt, aber nicht da, wo halt die bewusst einen Motor platziert hatten, nämlich zum Beispiel in der Sattelstütze oder aber auch hinten im Laufrad selbst drin. Und ja, gut, man müsste das halt wirklich konsequent mit diesen Wärmebildkameras machen, um es effektiv zu testen. Und so bleibt immer Raum für Spekulationen, beziehungsweise, ja, es ist schwierig zu beurteilen.
Ich bin ja immer noch der Meinung, und ich weiß, dass ich damit naiv-romantisch bin, dass keiner so dumm sein kann. Weil du würdest dich ja, du erinnerst dich dann noch an die belgische Fahrerin, die sie ertappt haben dabei, sozusagen, ne, also wo sie es nachgewiesen haben. Niemand möchte, also du blamierst dich doch bis auf die tiefsten, also ich finde das noch blamabler, weil das so irgendwie so nach dem Motto, na, dann hat es fürs Blutdoping nicht mehr gereicht. Ich finde das noch blamabler, obwohl es da eigentlich keine Steigerung mehr gibt.
Also ich finde das, naja, aber auf der anderen Seite wirst du ja auch sehen, dass es vielleicht effektiver ist und du nicht die Risiken vielleicht eingehst. Und ja gut, man hat ja auch gesehen, also es gibt immer wieder diese Verdachtsmomente, also wir reden ja jetzt nicht nur über das Team Sky, sondern auch beispielsweise beim Giro 2015, warum bekommt Contador von Basso das Fahrrad und Basso fährt mit Contadors kaputtem Fahrrad weiter, ja, oder warum verstecken die Movistar-Leute ihre Laufräder? Mhm.
Ja, das sind so Sachen, die blende ich aus, weil ich ja Romantiker bin. Ja, das stimmt schon. Also, aber ich kann mir immer nicht vorstellen, dass jemand sich wirklich dieser Peinlichkeit hingeben möchte. Andererseits sagst du natürlich völlig zu Recht, wenn die Wahrscheinlichkeit dabei erwischt zu werden so gering ist und der Ertrag so groß, dann geht immer jemand das Risiko ein.
Ja, und dieser Hersteller, also dieser Mensch, dieser Antoine oder Ilio Varias, dieser Ungar, hat ja auch mal gesagt, er hat bereits 1998 einen Prototypen dieses Motoren entwickelt und den für 10 Jahre exklusiv an einen bestimmten Fahrer verkauft.
Ja, aber da denke ich mir auch immer, wie viel, also, ne, also entweder, wie heißt das schöne, es gibt ja dieses griechische Sprichwort, Higrotos Exalta, dann sag's halt, ne, so schwebt bei mir, oder schwingt immer bei mir so ein bisschen mit, wie viel stimmt davon jetzt und wie viel macht da Marketing, um sich wichtig zu machen? Das muss man ja auch dann vielleicht so im Hinterkopf
haben. Das ist immer die Frage. Also die Wahrheit darüber werden wir wahrscheinlich erst in vielleicht ein paar Jahren oder auch vielleicht schon morgen erfahren.
Ja. Ah, oh, da hast du aber auch wieder den Romantiker rausgelassen in dir. Sehr schön gesagt, Thomas. Sehr schön.
Die ja, aber
in ein paar Jahren oder morgen erfahren. Sehr gut.
Auf das zurückkommen jetzt, ja, auf dieses, genau, Zeitfahren. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Erklärungsansätze und ja, ich hab noch keinen gefunden, mit dem ich mir das erklären könnte.
Okay, das ist sehr legitim. Ja. Gesamtklassement änderte sich insofern hinterher, da Sakharin und Kellermann die Plätze getauscht haben. Weiterhin Froome vor Nibali, Kellermann, Sakharin, Contador, Lopez, Aru und so weiter und so fort. Kommen wir jetzt zur nächsten Etappe. Das war dann, ich muss jetzt gestehen, ich bin so tagestechnisch jetzt durcheinander. Das Zeitfahren war am 5. September. Ich muss nochmal gucken.
Nach was dem Ruhetag war das Zeitfahren.
Genau, das war der Dienstag.
Am Dienstag.
Und der Mittwoch? Mittwoch, genau. Also ich bin so wochentagsmäßig durcheinander.
Der Mittwoch war dann die Bergankunft in Los Machucos.
Genau. muss ich sagen, weiß ich, ne, also ich weiß noch, dass Contador Feuerwerk ein bisschen abgebrannt hat, aber sonst musst du mir ehrlich gesagt auf die Entfernung hin, also in die Vergangenheit geschaut, ein bisschen auf die Sprünge helfen. Froome hatte mutmaßlich an dem Tag einen seiner schlechteren, ne, also hat eindeutig verloren an Land gegenüber den anderen. Hat sich mal von der Seite gezeigt, wo man ihn vielleicht öfter als Froome-Fan auch gerne öfter sehen würde, um gewisse Zweifel Wie fehlt das Wort? Wie geht es weiter?
Auszuräumen.
Auszuräumen.
Ja.
Auszuräumen und aufzuräumen. Genau, wie man ihn öfter gerne sehen würde. Und ja, die anderen haben Boden gut gemacht.
Ja gut, es hat sich halt alles dann auf diesen Schlussanstieg nach Los Mochucos konzentriert, wo man auch schon so gedacht hatte, als es dann da morgens geregnet hat, na gut, da werden sicherlich einige vielleicht dann auch absteigen müssen in diesen bis zu 28% steilen Anstieg, aber sind dann doch alle ganz gut hochgekommen und gegen der Meinung eines TV-Experten konnte man da sogar im Wiegetritt hochfahren. Also der hatte gesagt, dass man da auch unbedingt im Sitzen auf dem Hinterrad hochfahren muss. Und ja, es war also bei den Favoriten dann, hat zuerst dann Miguel Angel Lopez angegriffen. Contador ist mitgezogen, Nibali wollte mitfahren, konnte nicht und Contador ist dann vorbeigezogen und war nie mehr gesehen bis zum Ziel. Hat da wirklich eine super, super starke Leistung hingelegt. Und um den Etappensieg vorne wurde es ja auch nochmal richtig knapp, weil es war eine Spitzengruppe vorne. Und aus der konnte sich Stefan Denefil vom Team Aqua Blue Sport hinaus ins Ziel retten. Und ja, man dachte zwischenzeitlich, Contador holt ihn auf jeden Fall ein. Aber der Stefan Denefil, der ist den Schlussanstieg gar nicht mal so viel langsamer hochgefahren als Alberto Contador. Und dadurch hat er ja 28 Sekunden an Vorsprung ins Ziel gerettet und damit für den ersten österreichischen Etappensieg bei der Vuelta seit 82 Jahren, seit Max Buller im Jahr 1935 gesorgt.
Wer denkt nicht an ihn, wenn er auf Toilette ist? Max Buller.
Buller.
Was? Ach so. Aber was an der Geschichte, also jetzt mal abgesehen von dem lange hier seinen österreichischen Triumph, es hat mich so ein bisschen gefreut für das Team, was ja am Anfang wirklich gebeutelt war, dadurch, dass sie ihm die Hütte abgefackelt haben, sozusagen. Ne, da hat man schon, ich fand es dann so eine schöne, wie soll man sagen, eine schöne Belohnung für das, was die da durchgemacht haben. Er ist auch internationaler Österreich-Rundfahrtsieger dieses Jahr gewesen. Ne? Also durchaus jemand, wo man
ja, jetzt... Ja, hat er, glaube ich, auch am Kitzbüheler Horn gewonnen. Von daher ist er eine ähnliche Steigung, ähnlich steil und ähnlich schwierig. Und von daher hat er da seine Erfahrung in solch steilen Rampen gut ausspielen können. Mhm. Ja, aber dahinter spielt sich
halt auch mehrere. Wenn ich ganz kurz noch darf, Vierter des Bergtrikots im letzten Giro gewesen. Also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor. Vuelta del Ciclista del Pasco Vigo, auch Zweiter des Mountain. Also er ist ein sehr, sehr guter Bergmann.
Ja, sollte man von einem Österreicher dann auch annehmen.
Bloß weil ich einen österreichischen Pass hätte, wäre ich ja auch nicht ein guter Bergmann auf einmal. Welcher Österreicher fällt uns denn ein, der kein guter Bergmann ist? So ein Skispringer, die sind dann nur Bergrunterspringer. So, Andi Goldberger.
Ja, zum Beispiel Paco Wrolich, das war auch nur ein Sprintanfahrer. Also.
Naja, also schöner Sieg für Aqua Blue Sport und Froome. Naja, an diesem Tag einfach mal in die falsche Kiste gegriffen.
Ja, wie gesagt, dahinter haben sich dann verschiedene Geschichten abgespielt. Zum einen Alberto Contador, der den Etappensieg und das Podium gejagt hat. Und zum anderen die Gruppe mit Maika, Zakarin, Nibali und Lopez, die dahinter versucht haben, Froome Meter um Meter abzuhängen, was dann auch gelang. Und am Anfang hat man noch gedacht, ja, wie vielleicht bei der Ankunft in der Sierra de la Pandera, dass dann Froome einfach jetzt einen Moment braucht und dann, wenn ihm sein Computer grünes Licht anzeigt, dass er dann losfährt. Aber das war halt an dem Tag mal nicht so. Und dann gab es so eigentlich für mich ein aberwitziges Bild, wurde der Froome dann von zwei Mann in einer über 20% steilen Rampe hochgezogen, also wo der Windschatten wirklich einen marginal kleinen Anteil noch hat. Aber trotzdem, ja, war das Team Sky an dem Tag auch überragend stark, aber es hat ihm halt nichts genutzt, hat dann am Ende einiges an Zeit verloren, aber das Problem war halt, die anderen hatten halt auch nicht alle so die überragenden Beine, um den Froome dann wirklich da an dem Tag aus den Latschen zu fahren.
Es ist ja auch nicht nur irgendwie, finde ich zumindest in solchen Situationen, dass der Windschatten, sondern auch die moralische Unterstützung. Wenn du einfach ein Hinterrad hast, ich meine, bei einem Froome ist das wahrscheinlich gar nicht so wichtig, wenn er eh nur nach Wattzahlen fährt, ne? Aber vielleicht sind das auch die Momente, wo er selbst er dann mal die Wattzahl ausblendet und sich einfach nur an einem Hinterrad festhält, im übertragenen Sinne des Wortes dranbleiben möchte. Und da finde ich sowas ja auch, also immer
ja,
hilfreich.
Ja, aber ob ich jetzt bei meinem Teamkollegen oder bei einem Konkurrenten am Hinterrad bleibe.
Du kannst vielleicht bei einem Teamkollegen kannst du vielleicht noch eher steuern, wie schneller ist, ne? Dass du sagst, okay, mach Tempo noch ein bisschen, so, jetzt ist gut, ne? Und andererseits, ich glaube, ich würde mich eher an einem Hinterrad von dir zum Beispiel wohlfühlen, als an einem Hinterrad von Lance Armstrong. Einfach, weil du bist ein netter Kerl und der nicht.
Ja, aber ich weiß nicht so. Also
etwas zugespitzt zugegebenermaßen.
Ja, aber letzten Endes hätte man an dem Tag vielleicht dann doch noch etwas mehr ausrichten können.
Ja, das ist man dann von dir so oft beschriebenen, ne, hätte man sein Herz vielleicht früher in die Hand nehmen müssen. Nur nicht jetzt
schon, aber dazu hätte man halt die entsprechende Mannschaft gebraucht, weil das Team Sky hatte ja auch vorher wieder alles kontrolliert und dann mehr oder weniger abgeriegelt.
Hm. Ah ja, aber so, guck mal, so diese Versprengten, ne, also so ein, wenn sich jetzt Lopez, Nibali, Sakharin, Maika, Moreno, Keldermann, wen ich da alles lehre, Kruiswijk, ja, hallo? Wenn ich mal gesehen hätte, dass die sich alle zusammengetan hätten und attackiert hätten, ne, das wäre ja auch mal was gewesen. Ne, wenn sich von diesen 10 Leuten irgendwie nur 5 von abgesprochen hätten und hätten gesagt, so, wir gehen heute in den ersten Berg rein. Ja.
Hallo.
Ja, hörst du mich nicht mehr? Oh. Hörst du mich nicht mehr? Hörst du mich nicht mehr? Hallo? 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 Hallo?
Hallo.
Ja, bei mir ist noch alles normal. Bei mir ist alles normal. Wir sind jetzt wieder da. Wir hatten gerade einen kleinen Audio-Fail. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich vermute fast, mein Internet war weg.
Okay.
Obwohl, ich habe dich noch eine ganze Zeit lang gehört. Ne? Du sagtest immer, ja, ich höre dich nicht, höre dich. Er war es da. Aber ist ja egal. Machen wir einfach weiter. Ja, hätten sich die ein paar Fahrer mal zusammengetan, hätten früher angegriffen. Wer weiß, was draus geworden wäre. Ja, vielleicht wären dann, nach dieser Etappe hatte Froome ja noch 1,16 auf Nibali, Keldermann 1,213. Na, sie haben hier rund 40 Sekunden, sagen wir mal so, abgenommen. Ne? Wer weiß, was draus geworden wäre, wie viel größer der Abstand hätte sein können. Naja, was will man machen?
Ja, aber die anderen hatten ja selbst nicht ihren besten Tag, von daher.
Ja, aber ne, trotzdem, also wenn man es nicht versucht, dann braucht man es auch nicht machen. Ne? Also vielleicht hätte man es früher versucht. Klar ist das immer leicht jetzt, ne, hier so bla bla. Wie war das früher hier mit Rudi Völler und dem Waldemann? Ne? Leicht ist sich hier zu sagen mit dem Bier in der Hand und ne, aber wenn man nichts riskiert, kann man auch nicht gewinnen. Zumindestens gegen einen Froome in der Form, so wie es war. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Waren wir jetzt bei der Etappe, das war die Etappe am Mittwoch, dann kam Donnerstag, ich glaube, die Etappe hatten wir auch schon ausgerufen als Ausreißer-Etappe.
Ja.
Oder hatten wir gesagt, ne, also wenn wir jetzt sportlicher Leiter wären und hätten ein Team mit keinem Siegfahrer und so weiter, dann wäre das eine, die ich mir rausgesucht hätte. War die Etappe von dem Naturpark nach Gijón, 150 Kilometer, wellig. Ja, und wie erwartet, ne? Thomas de Gendt vom Team Lotto Soudal gewonnen. Im Abschließend, kann man es Sprint nennen oder war es so ein.
Ja, aber danach war ja, also wir waren ja, also da vorher war ja noch eine so eine Ausreißer-Etappe.
Habe ich was übersehen?
Etappe 18.
Etappe 17 und jetzt Etappe 18, ne? Etappe 18?
Genau. Hä?
Was? Wo ist 18? Ich habe über 18 übersehen. Von Suarez nach San. Ja, Entschuldigung, ich hatte eine falsche Sortierung hier. Genau, Ausreißer-Etappe Nummer 1.
Aber vom Prinzip her waren ja die beiden Etappen gleich. Also
genau.
Beide so Beute für Ausreißer, war eine Spitzengruppe vorne, wo es dann am Ende darum ging, gewinnt jetzt Alexei Lutsenko oder Sonderarmee in diesem kurzen Schlussaufstieg. Mhm. Ja, und Sonderarmee hat sich da durchgesetzt, was man eigentlich so nicht dachte. Dachte er, dass der Lutsenko da der stärkere Fahrer wäre. Aber ganz interessant, auch bei den Favoriten, was da passiert ist. Zwischendrin hat man wirklich alles versucht, um Chris Froome da in Schwierigkeiten zu bringen an diesen Zweitritt und einem Zweitkategorieberg. War aber einfach in dem Sinne nicht möglich, dass Sky so überlegen war von der Mannschaftsstärke, dass man, glaube ich, 3 oder 4 Attacken von Alberto Contador neutralisiert hat.
Mhm. Ja, dafür haben sie halt, also man spricht ja immer wieder darüber, wie viel stärker dieses Team ist und ob das gerecht ist und was es da für Möglichkeiten gäbe. An so einem Tag wie diesem, vor allen Dingen nach dem schlechten Tag oder wo an einem Tag, wo er angeschlagen, angezählt war, da zeichnet sich solch ein Team halt doppelt aus, ne? Also da ist es nochmal mehr wert, als es normal schon ist. Ich glaube, unser Stream hat sich auch verabschiedet gerade eben. Naja, mache ich hier nochmal neu an. Was soll es denn? Na, jetzt geht's nicht mehr. Na, egal. Machen wir einfach weiter. An so einem Tag stellt sich halt nochmal mehr raus, wie wichtig so ein Team ist, ne? Wenn der Kapitän angeschossen wurde und sich dann so durchs Feld schleppt. Aber ansonsten glaube ich so der Etappe nicht mehr groß was zu sagen, oder? Also
am Ende war es dann halt nur so, dass Froome wieder einiges von der Zeit zurückgefahren hat gegenüber Nibali, die er an dem Tag davor verloren hatte.
Mhm. Ja, und im Gesamtklassement hatte sich dadurch auch im Prinzip auf den ersten Aru und Wout Poels haben ihre Plätze getauscht, aber ansonsten hatte sich da nicht viel getan unter den Top Ten. Alles wie gehabt. Und Froome von Nibali 1,37 und vor Kellermann 2,17 war dann der Stand. Als es in die nächste Etappe ging, auch wieder Ausreißer-Etappe, ja, im Prinzip das gleiche, nur kein Uphill-Finish, ne, aber auch so ein Tag für die Versprengten und Thomas de Gendt hat das Ding dann abgeschossen. Mehr gibt's da noch mehr so groß zu sagen an diesem Tag? Auch da hat sich in den Top 10 im Prinzip zum Vortag überhaupt nichts getan. 12, 13, 14, bis Platz 14 alles 1:1 genauso beigeblieben, denke ich mal.
Nee, auch hier auf dieser Etappe hat es Alberto Contador wieder probiert an diesem Drittkategorieberg, ist da auch weggefahren und Team Sky hat ihn aber wieder zurückgeholt und ganz erstaunlich, also Alberto Contador soll da wohl gemäß einigen Daten zur Folge 7,4 Watt über 8 Minuten gefahren sein, was ein astronomischer Wert eigentlich ist und umso erstaunlicher, dass dann die Sky-Mannschaft mit einem Gianni Moscon den einfach wieder so zurückholt.
Vielleicht hat er sich auch verzählt bei seinen Wattwerten. Vielleicht hat sich da einer verrechnet. Ne? Also der hat gesagt, hier, nehmen wir, lesen mal aus und der hat dann einfach falsche Decke in die falsche Akku gemacht und dann war falsch ausgelesen. Vielleicht stimmte das einfach gar nicht. Also das müssen wir auch mal in Betracht ziehen, dass die sich vertan haben. Nee, aber weißt du, Contador, der fährt ja seine vorvorletzte Etappe seines Lebens, ne? Dass der entweder gar keinen Bock mehr hat oder richtig einen raushaut, ich weiß natürlich, was du meinst, ne? Also dass ein Contador in vielleicht einer seiner besten Tage, bei einer der Top 10 Tage, die er in seinem Leben hatte, dann von einem, ich sag mal, Helfer von Sky wieder zurückgeholt wird, wirft natürlich Fragen auf. Da möchte ich mich gar nicht.
Ja, aber bezeichnen, da ist ja noch die nächste Etappe am Alto dell'Angliru, wo in einer 12-Mann-Gruppe von den Favoriten, von den besten Fahrern der Welt, 5 Sky-Fahrer sind. Also das habe ich vorher und hinterher, also bislang überhaupt noch nicht gesehen bei einer Grand Tour.
Und wenn du etwas noch nicht gesehen hast, das wiederhole ich mich auch gerne, dann gab es das auch noch nicht. Weil
vielleicht hat man das also 1997 bei der Festina-Mannschaft schon mal gesehen, die waren ähnlich stark.
da lese ich doch was zwischen den Zeilen, mein Freund.
Nein, das ist nur von der
rein zufällig,
von der Mannschaftsstärke.
Rein zufällig Festina, rein zufällig. Ja, aber dann sollen sie es, also enden, ne, also dann wird die Zeit es auch beweisen. Also weißt du, wenn die so stoffen, so viel mehr stoffen als der ganze Rest vom Fest, dann wird sich das auch irgendwann, wird das zurückgeschlagen und dann werden wir es.
Das sagt ja erfahren. Auch gar niemand. Also.
Also die Parallele zu Team Festina ist jetzt schon, ich sag mal, das ist kein Wink mit einem kleinen Stöckchen, ne? Da ist schon ein ganzer Lattenzaun dahinter, würde ich mal einfach so sagen.
Also, was ich natürlich. Nein, das war jetzt einfach nur, also von den.
Anerkennt, war das anerkennt gemeint?
Nee, aber ich kann mich sonst nur an diese Situation wirklich erinnern, dass es mal irgendwie so war. Also, dass ein Team so dominant war und vor allem, das sind ja auch, wenn man sich das jetzt anguckt, also ich habe mit dem Chris am Samstag da auch lange drüber diskutiert. Hätte jetzt zum Beispiel vor der Vuelta gedacht, hätten wir gedacht, so ein Team Orica, na, die haben jetzt die beiden Yates-Brüder dabei, ein Chavez und dann noch ein Jack Haig, der eigentlich auch saustark ist, aber die schmieren halt einfach komplett ab. Und von der Mannschaftsstärke würde man denken, die sind ähnlich stark aufgestellt wie das Team Sky. Aber das Team Sky fährt die einfach komplett in Grund und Boden.
Und in der Teamwertung ist aber immer noch Movistar Astana, Movistar Team Sky. Vielleicht konzentrieren die sich einfach mit ihren Kräften besser.
Ja, aber das ist, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil alle anderen wollen in dem Moment auch vorne sein, wenn es in den Schlussanstieg geht.
Klar, aber irgendwas machen sie anders. Es muss was Legales oder was Illegales sein. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und im Ergebnis.
Ja, aber auch an dem Tag wieder hat man dann gesehen, gut, Alberto Contador, der hat das dann clever eingefädelt, ist mit Pantano da in der Abfahrt vom Alto del Cordal weggefahren und ja, aber dann hinten Team Sky hat eigentlich so ziemlich alles abgeriegelt und oben raus, wo man dann vielleicht dachte, jetzt geht da vielleicht dem Team Sky oder Chris Froome auch mal die Puste aus, war es sogar genau andersrum der Fall, dass dann Wout Poels da voll aufgedreht hat und Froome am Hinterrad und dann ging die große Show ab.
Ja, aber Walter Poels, also mal abgesehen jetzt, also na okay, es war jetzt immer Top 20. Vielleicht hat er auch einen guten Tag.
Ja, aber an dem Tag, also wenn, ich glaube, wenn er freie Fahrt bekommen hätte, hätte er sogar die Etappe gewonnen.
Ja, aber da hat der Contador am Anfang Schecks verteilt, da bin ich fast sicher. Und ich nehme es ihm noch nicht, in dem, das ist das erste und einzige Mal, dass ich ihm etwas nicht übel nehme. Also ich glaube, an dem Tag hätte niemand Contador schlagen dürfen. Dann den hätten sie komplett hier in die spanische Inquisition, hätten sie wieder irgendwo aus der Kiste geholt und dann hätten sie den direkt gevierteilt und gesteinigt und gefedert. Nee, was ist geteert und gefedert. An dem Tag durfte nur Contador gewinnen. Da bin ich ganz sicher.
Na, aber auf jeden Fall auch ärgerlich für Nibali, dass er da in der letzten Abfahrt gestürzt ist und somit eigentlich keine Möglichkeit mehr hatte, Chris Froome da noch einmal anzugreifen oder es zumindest zu versuchen, weil hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er sich da eine Rippe angebrochen hat und war dann auch froh, dass er da seinen zweiten Platz irgendwo verteidigen konnte gegen die anderen. Und dann hat das eigentlich clever, haben sie es clever angestellt, haben Pellizotti vorne in Scheintempo fahren lassen, sodass die anderen lange in dem Glauben gelassen wurden, dass es ihm eigentlich ganz gut geht. Dabei hat man dann auf den letzten Metern gesehen, dass er da wirklich absolut in den Seilen hing.
Ja, davon habe ich auch noch Bilder gesehen im Nachhinein. Und ja, also da gönne ich niemand hier auch nicht jetzt ein unumstrittener Fahrer, aber jetzt auf diese Art und Weise seinen zweiten Platz zu verlieren, das ist natürlich auch nicht, wäre nicht etwas gewesen, was man sich gewünscht hätte.
Und ja, aber es hat da auf dem dritten Platz auch noch einen Umsturz gegeben.
Darauf wollte ich gerade hinaus.
Zakarin hat Wilco Keldermann da noch die entscheidenden Sekunden abgenommen und ihm somit vom dritten Platz dann verdrängt und Keldermann ist da sogar noch hinter Contador zurückgefallen auf Platz 5, den er sich am nächsten Tag aber noch von Contador auf der Schlussetappe zurückholen sollte.
Mhm. Also Keldermann hatte dann irgendwie an dem Tag, wie viel hat er, keine Ahnung, so um die eine Minute insgesamt Rückstand und auf Zakarin dann so 45 Sekunden, Pi mal Daumen. Und das hat dann gereicht, um ihn raus. Ja, also ich war, wie gesagt, an dem Tag selber mit auf dem Rad unterwegs und konnte deswegen nur so ausschnittweise hinterher was schauen. Aber Contador sei es gegönnt. Also ne, er hat seinen Abschied da.
Ja, aber wenn man das gesehen hat, so den Schlussanstieg, es war auch so bezeichnend. Also erst ein Marc Soler und dann auch ein Enric Mas, die eigentlich beide für andere Teams, für Movistar und für Quickstep fahren, haben sich da eingespannt, um Alberto Contador da die Pace zu machen im Schlussanstieg. Da hat man wirklich gesehen, dass die Spanier da einmal so richtig zusammengehalten haben noch. Und generell muss man sagen, es war einfach ein Radsportspektakel an diesem Tag am Angliru. Also so viele Fans und einfach wundervolle Bilder, wie die Stimmung da an der Strecke war.
Ja, das stimmt. Also das gehört auch zu den Eindrücken, die ich mehr von der Etappe habe, als jetzt, dass ein Wout Poels also das blende ich dann lieber aus. Ne? Und es war auch, ich finde auch, das war das eine sehr, sehr würdige vorletzte Etappe und auch eine von der Streckenplanung, ne? Nicht jetzt so eine 200 Kilometer und am Ende kriechen sie am Zahnfleisch, sondern auch wieder eine kurze Etappe mit 118 Kilometern oder 117,5. Das war nicht insgesamt eine sehr, sehr gelungener Abschluss der Tour, der Vuelta. Mein Gott. Weil danach kommt ja, wie oft von dir schon kritisiert, aber es ist nun mal so, dann nur noch der Abschluss sozusagen, also das Zeitfahren, was in dem Fall jetzt dann aber auch irgendwie so ein...
War ja kein Zeitfahren.
Was, wieso also Zeitfahren? Wie komme ich auf Zeitfahren? Weil ich dachte auch eben noch, nee, ist ganz, ach, flache Etappe, deswegen dieses Piktogramm. Ja, die flache Etappe, ne? Also es war eine Sprintankunft nochmal in Madrid. Und da, also jetzt, dass der Trentin das gewonnen hat, wie viele Etappe war das jetzt, die er gewonnen hat?
Die vierte, glaube ich.
Ja, ne? Eins, zwei, drei, vierte Etappe, zweimal Zweiter. Okay, das eine war ein Mannschaftszeitfahren, das kann man vielleicht nicht so werten, aber so der Sprinter, der am meisten abgeräumt hat, vor Mancin und Andersen. Also jetzt, ne, das Ergebnis ist, glaube ich, nicht Schwarzmann von Bora auf Platz 9, vielleicht noch erwähnenswert. Aber ich glaube, das ist nicht, was von diesem letzten Tag noch übrig bleibt an Diskussionen, nee, und was es sich ergeben hat dadurch. Erklär mal, was der Skandal jetzt war. Und danach unsere beiden kontroversen unterschiedlichen Meinungen, hoffentlich, wahrscheinlich.
Nee, erstmal also der schöne Aspekt des Tages, okay, vielleicht noch. Alberto Contador hat da die Möglichkeit bekommen, da so zwei Runden vor Schluss vorne rauszufahren und sich dann wirklich in Madrid von den Fans zu verabschieden. Das waren also wirklich beeindruckende Bilder, wie da Tausende am Straßenrand standen. Ja, und dann war es eigentlich die, wie bei der Tour de France würde man sagen, Tour d'honneur, wo halt dann sich alle haben feiern lassen und zum Schluss wurde es halt nochmal ernst, beziehungsweise zwischendrin auch schon bei diesem Zwischensprint, wo dann Chris Froome sich ein paar Punkte gesichert hat, um dieses Punktetrikot noch zu gewinnen. Also das Punktetrikot bei der Vuelta ist ja nicht in dem Sinne wie bei der Tour de France eigentlich ein Sprintertrikot. Dadurch ist einfach das ist eigentlich schon durch die Vergabe der Punkte beziehungsweise die Gewichtung der Etappen gar nicht so möglich, sondern das wird halt immer auch, ja, oder beziehungsweise auch häufig von einem Klassementsfahrer auch mitgenommen, weil einfach viele, viele Bergetappen bei der Vuelta dabei sind und es dann im Verhältnis oft wenig Sprintetappen gibt. Aber Matteo Trentin in diesem Jahr hatte wirklich, ja, ich hätte jetzt schon fast gesagt, das Ding fast sicher vor der letzten Etappe.
Weil er einfach dermaßen viele Sprintetappen gewonnen hat, ne? Also übermäßig viele und auch sonstig zwischendurch jetzt bei den anderen Etappen oftmals, ne? Also er hat dann, ne, dadurch, dass er beim Mannschaftszeitfahren auf dem zweiten Platz mit rein.
Na, er hat ja sogar eine Bergetappe gewonnen.
Welche war da?
Das war die Etappe mit dieser komischen Abfahrt.
Ah ja. Ja. Ne? Also er wäre jetzt, es wäre eine der Situationen gewesen, wo ein Sprinter durchaus mal diese Kombinationswertung, nennt man es ja vielleicht eher da, ne? Hätte gewinnen.
Nee, die Kombinationswertung ist ja noch extra.
Ach, noch mehr extra, okay, dann habe ich das da verdattelt. Aber wo er dieses Punktetrikot hätte sich erhaschen können.
Ja, gut, und zum Schluss hat dann halt Chris Froome oder im Massensprint auch noch reingehalten und hat sich dann die entscheidenden Punkte geholt, um das Trikot zu gewinnen.
Und eine riesige Diskussion hinterher, mit bösen Beschimpfungen auch für Chris Froome. War das fair? War das nötig? War das angebracht? Warum macht er das? Des Geldes wegen wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ich habe gelesen 11.000 Euro. Bei dem, also wenn du zwei Grand Touren in dem einen Jahr gewonnen hast, auch wenn das Geld in den Topf geht,
müsste. Ja, aber das Geld geht ja an die Mannschaft.
Ja, das meine ich.
Wenn du als Team Sky da 11.000 Euro mehr oder weniger in der Mannschaftskasse hast, fällt es bei einem Jahresbudget von 50 Millionen, denke ich, eher weniger ins Gewicht für die anderen Fahrer. Vielleicht kann er denen dann irgendwie ein, zwei Cappuccino mehr spendieren, seinen Mannschaftskollegen. Aber ja, ob es das denn wert war, ist immer die Frage.
Aber ich glaube ja auch nicht, dass es das ist. Aber andererseits, er hat jetzt niemanden beschissen dafür.
Und? Nee, es ist ja sein gutes Recht, dass er da gerne um dieses Trikot sprintet. Ja, kann er ja gerne machen. Also er hat es dann am Ende auch dann letzten Endes verdient gewonnen, weil er einfach die meisten Punkte geholt hat und,
genau,
und kann man eigentlich nichts zu sagen.
Nee, also man kann ihm da keinen Vorwurf, finde ich, draus machen. Also man könnte natürlich sagen, aber er hat es sportlich fair erkämpft, sozusagen. Und ich habe mich mit jemandem darüber unterhalten, der jetzt auch im Profisport einigermaßen nah dran ist oder war oder ja auch noch ist. Und er meinte, daher habe ich gefragt, was hältst du denn davon, dass da ein Froome sich dieses Trikot noch mit weggeschnappt hat oder gemacht hat. Da kam der einzige Kommentar, hat jemand bei Eddy Merckx kritisiert, dass der sich Trikots geholt hat? Was natürlich jetzt als Vergleich, ne? Also ein Froome hat sich bisher nicht so als der Kannibale dargestellt und wurde nie so gesehen. Aber es stimmt in gewisser Hinsicht, ne? Weil Eddy Merckx hat es dafür auch nicht kritisiert, dass er irgendwie alle drei Wertungstrikots bei der Tour de France geholt hat, sondern der war einfach so ein überragender Fahrer. Und vielleicht muss man das vielleicht auch mal aus der Perspektive sehen. Vielleicht möchte Chris Froome auch einfach mal so, wenn er sich sonst keine Anerkennung kriegt, dann holt er sich so vielleicht auch noch was. Das muss man ja vielleicht auch mal so im Hinterkopf behaben.
Ja, aber es war ja damals noch, also es war ja eine ganz andere Zeit, also zu vergleichen, finde ich, hinkt so ein bisschen. Und die Frage ist ja nicht, ob das jetzt irgendwie verdient war, oder es war natürlich irgendwie verdient, weil er es halt sportlich fair erkämpft hat, aber ob das jetzt taktisch schlau war von Chris Froome, weil ich glaube, im nächsten Jahr, wenn es mal eine Situation gibt, wo es auch mal beim Team Sky wirklich eng wird und dann man auf die Hilfe des Quickstep-Teams angewiesen ist, da werden die eine Retourkutsche bekommen, beziehungsweise
ja, total,
die,
klar.
Die werden halt jetzt nicht mehr gut auf die zu sprechen sein.
Nee, natürlich nicht, aber ich sehe das jetzt aus zwei Aspekten. Das Team Sky hat nicht den Anspruch, glaube ich, sich so zu verhalten, dass es auf andere Teams angewiesen ist.
Aber es gibt immer Situationen,
ja,
wo du auf andere
bin, Teams, bin ich bei
auch
dir?
Vor allem bei den, im nächsten Jahr musst du ja auch bedenken, Team Sky hat ja auch eine große Klassiker-Fraktion und da kämpft das Team Quickstep, ja, ich will sagen, auf Augenhöhe, wenn nicht sogar noch darüber. Und
darüber,
da wird
ja.
Team Sky sicherlich auch nicht unbedingt jetzt Freunde dazu gewonnen.
Und dann siehst du mal positiv für uns als Fans, diese gesunde Rivalität wird uns als Fans schöne Situationen bescheren. Ich bin Chris Froome dankbar, dass er das geholt hat. Also ich find's weniger problematisch, als es andere gesehen haben, um es mal so rum zu formulieren. Ja, er hat jetzt Trentin nicht vom Rad geschubst dafür. Ne? Und dann sollte man es vielleicht auch anerkennen. Ne? Also ob er sich da seinen ohnehin nicht großen großen Sympathiewerte sich jetzt nicht noch ein bisschen verkleinert hat, das steht auf einem anderen Blatt und das möchte ich auch gar nicht bestreiten, dass das in der Hinsicht vielleicht nicht der klügste Schachzug war. Aber am Ende des Tages hat er die Punktewerte gewonnen, am Ende des Tages hat er die Vuelta gewonnen und er hat die Tour de France gewonnen. Und ich glaube, einen deutlich erfolgreicheren Fahrer in den letzten Jahren hatten wir nicht, ne, im Sinne von.
Na gut, ist jetzt der erste Fahrer seit Marco Pantani 1998, der zwei Grand Tours am Stück gewinnt.
Ja, und hoffen wir, dass er nicht so endet. Da habe ich
weniger Sorgen, aber es ist dann, ja, am Ende des Tages bleibt es jetzt erstmal so stehen.
Ja, also, Vuelta, Chris Froome und damit haben wir unsere Grand Tour-Saison damit auch quasi so irgendwie irgendwo beendet. Warst du zufrieden am Ende mit der Vuelta, so wie sie war?
Ja, also von den Zuschauern, von der Rennanimation kann sich niemand beschweren, weil die also Vuelta war letzten Endes spannender und auch animierter, viel animierter als die Tour de France. Und ja, ich bin jetzt immer noch unentschlossen, ob jetzt die Vuelta oder der Giro die beste Grand Tour des Jahres waren.
Ah, da können wir, vielleicht braucht man, obwohl der Abstand ja jetzt schon ganz groß ist, vielleicht braucht man auch noch ein bisschen mehr Abstand zu. Ich fand, ich muss sagen, trotz allem ist der Giro, die Vuelta bei mir so am meisten runtergefallen. Also für mich ist halt die Tour immer noch irgendwie das Größere und den Giro fand ich dieses Jahr auch ansprechender. Was aber eigentlich irgendwie nur an Aufmerksamkeit liegt, die ich der Sache widmen wollte und konnte. Vielleicht liegt das ist dann aber ein persönliches Problem und nicht das Problem dieser Rundfahrt, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, ich kann nachher nicht ein objektives Urteil fällen, welches jetzt die Grand Tour war mit dem schönsten oder mit dem die interessantere von allen dreien. Ich glaube, da ist für mich die Tour wird immer wahrscheinlich oder mit so hoher Wahrscheinlichkeit, dass
ja, aber rein von der medialen Aufmerksamkeit sicherlich immer noch die Nummer eins, aber vom sportlichen Wert sind dann doch die Vuelta und der Giro in den letzten Jahren, stehen die für mich darüber.
Ja, du bist in der Lage, objektiver zu urteilen als ich, glaube ich, in dem Moment. Aber
also die letzte spannende Tour de France war eigentlich die von 2015, aber auch wie gesagt, da hat es ja Quintana verpasst, früher zu attackieren und die Tour vielleicht noch zu gewinnen. Aber da war ja wenigstens bis zum letzten, vorletzten Tag in Alpe d'Huez noch richtig Spannung drin. Das war in den letzten beiden Jahren nicht mehr so.
Ja, ich glaube, bei mir ist es aber nicht nur, es geht ja für mich vielleicht auch nicht nur um die Spannung, wer gewinnt, ne? Das ist so ein Aspekt, aber auch wo die Landschaft drin langfährt und so weiter du hast in Spanien gelebt, vielleicht kannst du eher dann noch so was damit verbinden, wenn du die Strecken schon mal gefahren bist und so. Da lebe ich mehr in der Geschichte und was ich mit Frankreich da verbinde und so weiter.
Ne? Ja, also aber es hat ja jedes Land seine Seiten, also.
Ja, aber dadurch das, was du richtig sagst, durch die mediale Aufmerksamkeit und dessen, dass man die Tour schon länger verfolgt, hat man da einfach mehr Verknüpfungspunkte. Ne? Das ist, glaube ich, was dahinter steckt, bei mir zumindest.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Frankreich mehr Städte kenne als in Spanien oder Italien.
Siehste, da, aber nee, ich auch nicht, aber so Radfahrt.
Siehste,
ja. Nee, aber das liegt ja, aber für mich sind also auch so, nee, für mich, wenn ich mir, ich glaube, ich könnte es daran festmachen, wenn ich mir überlegen würde, wie viele Stunden habe ich von der Giro, habe ich von der Vuelta und habe ich von der Tour de France gesehen, insgesamt in meinem Leben, dann wäre da die Prioritäten ganz klar verteilt oder wären die Zahlen ganz klar verteilt, ne? Tour vor Giro, vor Vuelta. Und ich glaube, das würde sich und so aufgrund dessen auch und dessen, wie viel man damit verbindet, ist bei mir die Anknüpfung sozusagen. Da, ob das nur, dass das nicht logisch ist, das ist uns beiden klar. Das ist ja auch, das ist dann da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, machen wir die Grand Tour zu. Und ich gehe mal kurz auf Toilette, ja? Ich habe jetzt eine Marke gesetzt. Eine Sekunde nur. Und dann machen wir WM. So. Bist du noch da?
Mhm.
Ah, fantastisch. Ich habe sogar dran gedacht, eine Schnittmarke zu setzen. So. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zur WM, die aktuell schon begonnen hat. Ich muss ehrlich gestehen, von heute habe ich noch kein Ergebnis irgendwie mitgekriegt. WM, sagen wir mal kurz vielleicht dazu, wo findet sie statt? Wer fährt mit und was soll das alles überhaupt? Also.
Na gut, die WM in diesem Jahr findet in Bergen in Norwegen statt, für die, die es noch nicht wissen.
Grüße, Bergen. Markus, unser Norweger.
Und Bergen ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es da ganz oft und ganz viel auch regnet und das Wetter da auch so ein bisschen verrückt spielt. Es gab, glaube ich, 1993 war die WM auch schon in Norwegen, aber damals in Oslo. Und damals der Weltmeister bei den Profis Lance Armstrong und bei den U23-Fahrern Jan Ulrich, damals Weltmeister.
Amateure, ne? Hieß das, waren das damals noch die Amateure, glaube ich, ne?
Ja, aber es ist das Gleiche.
Ja, ja, also da, natürlich. Ja, in Bergen dieses Jahr. Kurs des Ganzen habe ich mir ehrlich gesagt bis jetzt kaum angeguckt. Es sollen, was ist das für ein Kurs oder wer wird da am Ende vorne sein? Also
ja gut, es ist halt ein Rundkurs, wie bei jeder WM, mhm. Über 276,5 Kilometer.
Also auch jedes Mal ein sehr, sehr langer, also Klassiker, Monumentcharakter von der Länge her?
Ja, genau. Und es gibt halt so einen so richtigen Anstieg, der da immer zu befahren ist auf jeder Runde. Man fährt da auf Meereshöhe eigentlich los und fährt dann auf 174 Meter über Meer hoch und auf diesen Salmon Hill und dann wieder runter. Ja, und es ist eigentlich ein Kurs, haben jetzt die meisten schon gesagt, der eigentlich so Fahrern wie einem Peter Sagan oder Michael Matthews oder vielleicht auch ein Fernando Gaviria so auf den Leib geschneidert ist. Also er ist jetzt nicht schwierig genug, um zu sagen, dass da jetzt die reinen Klassiker-Spezialisten oder vielleicht auch die Bergfahrer vorne sein werden, mhm. Wie es dann im nächsten Jahr in Innsbruck sein wird.
Mhm. Wo ja, glaube ich, einer der schwersten Kurse ever irgendwie da gemacht werden soll.
Genau, deswegen hat jetzt auch zum Beispiel Nibali gesagt, na gut, er ist sowieso leicht verletzt und sein WM-Start abgesagt, ich konzentriere mich lieber aufs nächste Jahr, was soll ich jetzt hier mich in dem Sprinter-Team kaputt fahren?
Wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Entscheidung. Also, was soll er da? Also, da hätte er eh nichts irgendwie zu melden gehabt, behaupte ich
einfach. Ja, aber gut, zum Beispiel Chris Froome, der ist ja an den Start gegangen und hatte sich da jetzt am Sonntag zum Auftakt im Mannschaftszeitfahren mit der Sky-Mannschaft sicherlich auch mehr vorgestellt, weil die sind wirklich ganz mit einem richtig starken Team an den Start gegangen, hatten aber am Ende dann auch nur noch 4 Fahrer beisammen und haben dann ja doch schon etwas enttäuschend verloren.
Interessant fand ich in dem Punkt, ich habe nicht allzu viel mitbekommen, aber habe mich es schien von dem Parcours des Mannschaftszeitfahren eine so ausgelegte Strecke zu sein, dass ich zum Beispiel, ich habe es hinterher in einem Interview gelesen, nicht mit einem der Herrenteams, sondern mit dem, im Prinzip findet ja die gleiche Veranstaltung auch bei den Damen statt, ne? Also das Mannschaftszeitfahren, was nicht ein Nationalmannschaftszeitfahren ist, sondern ich glaube seit 2012 kann das sein, irgendwie so um den Dreh rum.
Seit da gibt's das ja überhaupt erst wieder bei der WM.
Das ist so eine Art Teamzeitfahren ist, ne? Also da fahren dann fahren alle Quicksteps zusammen und alle Skies und das natürlich auch bei den Damen genauso. Und da hatte dann das Team auch das Team Sunweb, also in beiden Herren und Damen Team Sunweb gewonnen. Und ganz interessant fand ich da, dass auch bei dem Team, bei den Damen habe ich hinterher ein Interview mit, ich glaube, Lisa Brennauer gelesen. Und die hatten sich wohl vorher im Training die Strecke genau angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, ich glaube, man fährt ja zu fünft los, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und nur 4 werden dann gewertet. Ne? So ist ja dann die Reihenfolge. Und die hatten sich in ihrer Teamvorbesprechung im Training, hatten sich das so angeschaut, dass es das Vernünftigste wäre, wenn man ein bisschen auf Risiko spielt und sozusagen mit 5 Fahrern rein, sich eine auf, es gab einen Anstieg in dem ganzen Zeitfahren sozusagen. Die Fahrerin verbraucht sich bis unten zum Anstieg total, wird dann sozusagen zurückgelassen. Und die anderen 4 fahren bis dahin, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber können ein bisschen entspannter fahren und geben dann von dort alles. Das hätte sich wohl im Training herausgestellt, dass das die sinnvollste Strategie ist bei der ganzen Nummer. Also Team Canyon SRAM Racing, über die ich spreche, wo wir Micke Kröger auch schon mal in einem sehr langen, sehr netten Interview hier hatten, haben das gemacht und sind dabei ziemlich untergegangen, weil ihnen ist dann nämlich eine von den 4 Fahrerinnen, ich glaube es war die Cecchini, die Italienerin, ist dann die Kette abgesprungen. Ne? Und wenn du bei 4 Eisen nur noch im Feuer hast, dann eins kurz mal erkaltet, um in diesem Bild zu bleiben, dann sieht's schlecht aus. Und das hat sie dann, die ja in den letzten Jahren sehr oft gewonnen hatten, unter den verschiedenen Namen, aber immer das gleiche Team, sind sie dann nur 4. geworden. Für sie selber jetzt eine relativ große, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber schon deutlich weniger, als sie erwartet hatten. Nur mal so zur Geschichte. Also das ist jetzt auch das Team Sky, glaube ich, zu 4. sind sie nur angekommen, ne? Kann das sein?
Na gut, also das Team Sunweb ist dann doch ein bisschen andere Strategie gefahren. Die haben halt gesagt, wir wollen möglichst mit vielen Leuten noch auf die letzten Kilometer kommen.
Ja, das war wahrscheinlich die cleverere Strategie, wollte ich damit auch so zum Ausdruck bringen. Ne? Also die einen haben gepokert und die haben die die konservativere Methode gewählt.
Ja, du konntest halt sehen, am Anfang hatte, glaube ich, Sunweb bei der ersten Zwischenzeit, waren die nur drittschnellste und haben dann sozusagen das Feld von hinten aufgerollt und am Ende hat es sich bezahlt gemacht, dass sie dann halt mit allen Mann noch zusammen waren und im Gegensatz zu einem Team Sky zum Beispiel oder auch zu der BMC-Mannschaft, die dann noch am nächsten in den Dunstkreis gekommen ist, aber am Ende, ja, war BMC zwar, glaube ich, bei der letzten Zwischenzeit noch vorne, haben es dann aber am Ende nicht mehr halten können mit ihren 4 Fahrern, nur noch gegen Sunweb, die das also wirklich gesteuert von Tom Dumoulin da sehr gut eingeteilt hatten.
Ja, also mit Dumoulin ja auch einen der, ja, ich sag mal.
Ja, also die hatten natürlich die entsprechenden Maschinen auch dabei, ein Tom Dumoulin, ein Michael Matthews und auch ein Leonard Kemner, der damit 21 jetzt schon Weltmeister geworden ist.
Ja. Also der ist auch ganz gut abgefeiert hat, glaube ich, wenn man das so, wenn man sich nicht darüber freuen kann, worüber auch sonst noch, also in den jungen Jahren.
Ja, aber bislang war es ja so, dass eigentlich diese Mannschaftszeitfahrtitel, gab es nur 2 Teams, die zuvor gewonnen hatten, nämlich Quickstep und BMC. Und jetzt sind die ist das Team Sunweb die erste Mannschaft, die da in diese Phalanx eindringen konnte. Und Team Quickstep natürlich in diesem Jahr ohne Marcel Kittel und ohne Toni Martin fehlten natürlich die beiden entscheidenden Leute eigentlich.
Und was vielleicht an dieser Stelle auch noch vielleicht schon mal erwähnt werden kann, dass auch ein, sag mal schnell, deutscher Fahrer Degenkolb auch nicht mit dabei ist. Ne? Der also.
Ja, der ist generell nicht bei der WM dabei.
Genau. Der, also kurz vorher kam auch erst die Meldung raus, ne? Dass er sozusagen abschenkt.
Ja, aber es war ja abzusehen. Also bei der Dänemark-Rundfahrt, wo er dann zuletzt am Start war, hat er, glaube ich, auf einer Etappe 23 Minuten verloren.
Ja, das hat nur diese, ich habe die Dänemark-Rundfahrt, war jetzt nicht gerade in meinem Fokus. Das habe ich nicht mitbekommen, deswegen, ich war jetzt natürlich nicht überrascht, weil die ganze Saison irgendwie eine, zumindest in Teilen, oder sagen wir so, er hat schon bessere Saisons gesehen.
Ne, naja, war halt krank jetzt bei der Vuelta und das hat sich dann halt nicht mehr auskurieren lassen, beziehungsweise darunter leidet er jetzt immer noch. Aber zum Beispiel Peter Sagan soll jetzt auch krank sein, was natürlich im Hinblick auf Sonntag, auf das Straßenrennen der Männer recht problematisch für ihn sein könnte, weil dann doch viele andere da im Dunstkreis der Favoriten noch mitschwimmen.
Mhm. Vielleicht können wir da nachher nochmal drüber reden, wen wir da als Favoriten sehen. Erstmal Zeitfahren. Ist jetzt, also Zeitfahren der Damen, muss ich sagen, jetzt, ne, also außer jetzt der, wie gesagt, schon bei uns in der Sendung gewesen, Mieke Krüger, der ich grundsätzlich und immer die Daumen drücke, egal wo sie fährt und wenn sie nur Brötchen holen fährt, sehe ich da jetzt bei den Damen, okay, eine Lisa Brennauer war, glaube ich, auch eine gute Zeitfahrerin, aber da sind wir, müssen euch gestehen, einfach, und das, obwohl der Damensport nicht minder interessant ist und genauso spannend eigentlich, meistens manchmal oft genug noch genauso spannend, wenn nicht noch spannender, weiß ich da zu wenig, um mich da wirklich dezidiert und zu äußern zu können. Deswegen vielleicht noch, also jetzt bei den Frauen, bei den Juniorinnen, Junioren und U23, da sind wir auch, also fühle ich mich jeweils nicht berufen, groß was zu sagen, oder?
Ja, aber gut, heute bei dem U23 Zeitfahren der Männer, schon erstaunlich, der Mikkel Bjerg, der das gewonnen hat, 18 Jahre alt und gewinnt es halt vor den ganzen anderen etwas etablierteren Fahrern schon mit über einer Minute Vorsprung.
Oh ja, sehe ich jetzt auch gerade. Hm.
Also er hat die da deklassiert mit 18 Jahren, also richtig starkes Talent auf jeden Fall, wobei es dann so ein bisschen fraglich für mich ist, warum da jetzt zum Beispiel Lennart Kemner nicht an den Start geschickt wird.
Wenn man vielleicht schon, startet er bei den Herren später, bei den Profi, also bei dem, ne, also Elite-Rennen vielleicht schon?
Nee, ich glaube nicht.
Und andererseits aber auch an einem Montag vorher, vor einem Rennen am Sonntag, da kann man eigentlich auch, ja, verstehe ich, vielleicht gibt es da wieder irgendwelche Regeln, die wir nicht wissen.
Das glaube ich eher nicht.
Falls ein Hörer vielleicht eine Regel kennt, die wir nicht kennen, ne, also Julian Braun und Patrick Haller sind ja gefahren, vielleicht hat man es auch einfach, vielleicht darf man auch, was hätte er seinen Startplatz da genommen, dann hätte vielleicht ein Julian Braun und Patrick Haller nicht mitfahren dürfen oder nicht mitfahren können.
Ja, aber es geht ja immerhin um eine Goldmedaille.
Ja, ja, ich sag nicht, dass das kluge Entscheidungen sind, ne, Gott behüte, ne, aber vielleicht sind das so Entscheidungen, die man im Nachhinein nicht versteht. Also es gibt da, ich glaube, wenn man sich so anschaut, wie Verbandsstrukturen sind und wie solche Nominierungen stattfinden und Rennen dann stattfinden, ich glaube, da gibt's so Sachen, die...
Ja, und zumal der Bund Deutscher Radfahrer jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, da immer glückliche Entscheidungen bei so WM-Selektionen und Olympiaselektionen zu treffen.
Ah, das hast du jetzt aber... sehr kritisch gesagt. Ja, vielleicht... Ja,
aber es ist einfach so.
Ja, ja, klar. Da sind wir einer Meinung. Vielleicht noch kurz, nur damit die Dame auch die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Elena Perone aus Italien vor Alessia Vigiali haben das Zeitfahren gewonnen. Auf Platz Nummer 4 Hanna Ludwig. Möge sie eine schöne Karriere haben, hoffentlich. Ich hatte noch nie was gehört. Lea Lynn Teutenberger. Der Name wird uns wahrscheinlich, Teutenberger wird nie weggehen. Nee, Teutenberg. Hießen die auch Teutenberg? Ja, ne? Joko, wie hieß sie?
Teutenberg.
Ja, wahrscheinlich auch aus dieser Radfahrer-Dynastie irgendwo entsprungen. Ja, das waren so, sind die deutschen Namen. Also auch da auf Platz 4, auf Platz 13, das sind ja auch schon mal beachtliche Werte. Das muss man bei der WM auch erstmal fahren. Ne? Also nicht, dass wir jemals auf dem Schiff irgendwas sowas gemacht hätten. Morgen dann die Junioren mit ihrem Zeitfahren. Und dann auch schon das Elite-Zeitfahren der Damen am 19. Genau, das ist dann genau. Auch morgen.
Und am Mittwoch ist dann halt der erste richtig große Showdown, sage ich jetzt mal auch für die mediale Aufmerksamkeit. wenn dann das Männerzeitfahren auf dem Programm steht.
Im Prinzip, also Tom Dumoulin wird man auf der Rechnung haben müssen, er ist top unterwegs. Ron Dennis, wenn er fit ist, wahrscheinlich auch einer der Favoriten. Chris Froome, dieses Jahr keine Schwäche bisher, außer der einmal am Berg, gehört mit Sicherheit auch dazu. Tony Martin, Fragezeichen.
Ja, aber was man da zuletzt gesehen hat, also die Generalprobe ging ja jetzt völlig in die Hose bei der Großbritannien-Rundfahrt, ja, wo er irgendwie Zwölfter im Zeitfahren nur geworden ist. Und es wird, denke ich, also es wird jetzt auch schon so drauf zugespitzt, das große Duell zwischen Tom Dumoulin und Chris Froome. Auch vielleicht schon so ein bisschen im Hinblick, auch vielleicht dann so ein kleiner psychologischer Schlag im Hinblick auf das kommende Jahr, auf die Rundfahrten. Wenn jetzt da der eine den anderen schlägt, dann wird sich der Geschlagene auch denken oder wird dann vielleicht so einen kleinen Knacks wegbekommen im Hinblick auf die nächste Grand Tour.
Ah, es geht nur in eine Richtung. Ich glaube, wenn der Froome jetzt verliert, ne? Meinst du, das wird ihm einen Knacks geben? Wenn ich jetzt der Froome wäre, ne, dann würde ich, glaube ich, mir denken, boah, fuck it, ey, ich hab eine Tour de France, ich hab eine Vuelta, ich hab das gepunktete Trikot der Vuelta. Klar, hätte ich gerne noch gewonnen, das Zeitfahren, aber mein Gott, ich habe in dieser Saison so viel erreicht und irgendwann muss der Akku halt mal leer sein. Ich glaube, das wäre eher so eine Denke, die ich dann an den Tag legen würde. Aber vielleicht ist er auch so verbissen und es gibt ihm Knacks, vielleicht hast du auch recht, das kann er sagen.
Naja, aber so, man muss ja immer sehen, so Zeitfahren bei Weltmeisterschaften oder auch Olympia zum Beispiel sind ja immer so eine Sache für sich. Also ist jetzt was anderes als ein Zeitfahren in der Rundfahrt und letztes Jahr zum Beispiel, was im letzten Jahr genau, bei Olympia, bei dem Zeitfahren, wer hätte da gedacht, dass Fabian Cancellara nochmal gewinnt? Also es war völlig außer des Erwartungsfeldes, dass Cancellara da irgendwie gewinnt. Man hätte jetzt gedacht, wahrscheinlich gewinnt der Froome das, war aber dann doch nicht so. Ja, aber in diesem Jahr ist eigentlich schon damit zu rechnen, aber dass eigentlich alles nur über Tom Dumoulin geht.
Darf ich? Gerade hast du das perfekte Argument geliefert, warum es, also okay, man könnte jetzt sagen, okay, es war Cancellara, der ist abgetreten, ne? Aber dass Froome da auch sehr gerne Olympiasieger geworden wäre, das ist, glaube ich, unbestritten und er ist es nicht geworden, aber es hat ihm jetzt nicht für dieses Jahr einen Knacks gebracht. Er hat ja durchaus...
Ja, gut, im Straßenrennen hat er dann durch eine taktische Fehlleistung der britischen Nationalmannschaft verloren.
Ja, aber nein, ich meine damit, also weißt du, dass das Zeitfahren nicht gewonnen hat. Also wenn er jetzt so eine Nummer hat, dass er diesmal im Zeitfahren auch wieder geschlagen wird bei der WM und das im kommenden Jahr auch wieder und 2020 bei der Olympiade, wo er seinen Abschied feiern will, auch. Okay, dann kriegt er einen psychischen Knacks, aber jetzt glaube ich davon, wenn er jetzt von Dumoulin geschlagen wird, der ja wirklich ein guter Zeitfahrer ist und offensichtlich...
Ja, aber mit Sicherheit wird das dann dem Selbstvertrauen von Tom Dumoulin nicht schaden, nee, wenn er
wiederum klar, ne? Also für ihn und ich glaube für den Radsport grundsätzlich wäre das etwas Gutes im Sinne von Selbstbewusstsein für Dumoulin und das macht die Sache spannend im kommenden Jahr. Da bin ich genauso, also das unterstreiche ich, dass das der ganzen Sache ein bisschen noch mehr Pep geben würde, um es so zu sagen. Das ist dann auf jeden Fall die Veranstaltung am 20.09., also am kommenden Mittwoch. Und dann eigentlich fast in einer etwas veränderten, aber gleichen Reihenfolge das Rennen der Juniorinnen am 22. und der U23 am 22. Jeweils Juniorinnen mit 76 Kilometer und die U23 mit 191 Kilometer dann direkt. Dann das Juniorrennen, also die männlichen Junioren. Warum gibt es eigentlich keine U23 Juniorinnen? Frage ich mich gerade.
Ja, das ist halt so, ne?
Zu dünn, das Feld. Naja, Juniorenrennen dann am 23., also am Samstag, genauso wie das Eliterennen der Frauen. Und Show dann am Sonntag dann mit dem Rennen der Elite Bergen 276 Kilometer. Ja, und wir unter normalen Umständen hätte ich jetzt gesagt, wer gewinnt's, ne? Aber jetzt mit den ganzen krankheitsbedingten Geschichten wird's wahrscheinlich schwer. Also wer wird's, wenn nicht Sagan es wird? Fragen wir mal so. Angenommen, Sagan fällt jetzt wirklich gesundheitlich aus.
Wen siehst du dann? Eigentlich so der große Favorit. Also gibt es dann eigentlich so zwei. Ich würde mal so sagen, Michael Matthews bei den Australiern, die auch eine sehr, sehr starke Mannschaft zusammen haben.
Und auch so eine, ich finde auch, klingt blöd, aber auch so eine so Mannschaftssport, also ich glaube, bei denen kann ich mir vorstellen, dass das, dass es das nicht zu irgendwelchen Animositäten oder, weißt du, die so an einem Strang ziehen. Weißt du, was ich meine? Also das kann ich mir bei denen sehr, sehr gut vorstellen, bei den Australiern.
Ja, und zum anderen dann hat man natürlich zum Beispiel noch einen Fernando Gaviria auf dem Zettel, den ich da gute Siegchancen geben, aber auch zum Beispiel so Fahrer wie Kwiatkowski oder aber ein Edvald Boasson-Hagen. Die darf man dann in so einem Rennen auch nicht unterschätzen. Und für mich eigentlich die stärkste Mannschaft, so fast schon die Italiener, die da gleich mehrere richtig heiße Eisen im Feuer haben. Zum einen dann Matteo Trentin.
Ich wollte gerade sagen, also der ist ja.
Der jetzt bei der Spanien-Rundfahrt richtig stark war. Oder auch ein Sonny Colbrelli, der jetzt beim so einem italienischen Halbklassiker auch. Einen Ilia Viviani, der da noch der nächste starke Fahrer der Italiener wäre, da geschlagen hat. Ja, und da muss man dann, die muss man in Sicherheit auch auf der Rechnung haben, alle. Aber aus deutscher Sicht natürlich jetzt bitter, dass der John Degenkolb da ausgefallen ist, beziehungsweise nicht in Form ist. Aber für André Greipel und Marcel Kittel wäre das Rennen wahrscheinlich zu schwer gewesen.
Ja.
Und es kann natürlich auch wieder so ein Szenario geben, vielleicht, na, dass dann vielleicht doch ein guter Bergfahrer aus einer Gruppe vielleicht überlebt. Also das kann natürlich auch passieren.
Bei den Italienern ist ja immer die Frage, wie kriegen sie sich alle unter einen Hut?
Ne, sind eigentlich schon wieder fast zu viele Häuptlinge.
Ja, genau. Ne? Also wie kriegt man die Hühner alle in den einen Stall?
Ja, aber davon können ja zum Beispiel die Spanier auch ein Lied singen. Also die haben jetzt in diesem Jahr eigentlich durch den verletzungsbedingten Ausfall von Valverde, den Rücktritt von Rodriguez und Contador,
niemand.
Jetzt nicht mehr so das Problem und eigentlich auch kein Fahrer jetzt dabei, wo ich sagen würde, gut, ja, der gewinnt auf jeden Fall eine Medaille.
Also unter den, wenn ich das gerade richtig sehe, ich rufe mir bei sowas ja immer gerne mal Bad & Winter Unterstützung auf, um zu gucken, ne, also was sagen die und wen sehen die vorne. Da gibt es unter denjenigen, die sozusagen, wie soll man sagen, überhaupt gewertet werden, ja, und das sind, ich kann die Anzahl jetzt nicht sagen, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und dann nochmal 11, also sagen wir mal, da sind jetzt so 40 Fahrer, da ist kein einziger Spanier dabei und man traut es offensichtlich traut es Bad & Win Nikias Arndt eher zu, den Weltmeister zu werden als irgendeinem Spanier, um mal wirklich einen sehr grotesken Wert, obwohl Nikias Arndt, warum nicht, also wenn eine Ausreißergruppe kommt und dann gesprintet wird, das wäre doch ein Ding.
Ja, die Deutschen haben eigentlich nur die Möglichkeit, so, also alle eigentlich in die Gruppe zu schicken, weil es gibt jetzt keinen Fahrer, für den man da irgendwie speziell Nachführarbeit leisten würde oder auch keine Mannschaft, die man da irgendwie unterstützen würde. Man muss halt versuchen, viele Leute vorne in die Gruppe zu packen und hinten raus vielleicht auch nochmal mit jemandem zu attackieren. Aber ich sehe da jetzt auch nicht, wer das sein soll. Also ein Top-10-Ergebnis für die Deutschen wäre schon das höchste der Gefühle, denke ich.
Ja, ich versuche gerade mal festzustellen und auf die Schnelle kriege ich das gar nicht hin, wer überhaupt für die Deutschen alles fährt. Also so eine Team, also Aufstellung, weißt du? Was ich meine? Also das, nirgendwo konnte ich das jetzt mal so auf die Schnelle. Also klar, ich weiß jetzt, ne? Nikias Arndt, aber so was Ganzes habe ich jetzt noch nirgendwo entdeckt.
Ja,
außer
ich hab's dir gleich mal geschickt.
Außer du schickst es mir natürlich, dann habe ich sie ganz schnell dabei. Also du wieder Cleveres da in der Hinterhand hast. So, ist das Germany oder Deutschland? Germany. Nikias Arndt, Markus Burkhardt, Nico Denz, Fröhlinger, Geschke, Knie. So ein Geschke könnte auch in der Ausreißergruppe gut sich da bewegen. Ne?
Ja, Nils aber Pollitt. Es ist ja maximal, also jetzt bei allen Ehren, aber das ist ja maximal ein Fahrer, der in die Top 10 fährt, wenn überhaupt.
Ja, ne, es müssten schon sehr, sehr komische Konstellationen geschehen oder zusammentreffen, damit da etwas passiert. Ich bin auf jeden Fall für Karalampos Kastrantatas, der Kastrat aus Griechenland. Ich habe ja ein Herz für Griechen. Ja, und der Knees wird als Kapitän de Ruud das alles zusammenhalten und da wird da schon was Lustiges draus. Also der und der Burkhardt werden das Kindchen schaukeln. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich auf einmal, warum auch immer. Ja, ich hoffe, wir werden da schöne Rennen sehen noch. Also ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass ich am Sonntag sogar mal die Zeit dazu finde. Meistens reicht es ja irgendwie, die letzte Stunde reinzugucken. Ne? Also sich vorher im Ticker verfolgen und die letzte Stunde gucken. Das ist ja durchaus bei solchen Gelegenheiten oftmals ausreichend. oder?
Guckst ja, wobei, nö, also es ist eigentlich immer ganz spannend, so auf dem Grundkurs.
Die erste Stunde vielleicht, ne, die ersten zwei Stunden, bis die Gruppe steht und dann kann man Nickerchen machen.
Ja, es kommt halt drauf an, auf den Kurs. Also in diesem Jahr kann da ja auch viel passieren, wenn es jetzt zum Beispiel am Sonntag regnen sollte. Ja, dann ist es natürlich auch wieder ein ganz anderes Rennen für sich.
Also ich habe mit dem Markus gesprochen, er sagt mir, in Norwegen regnet es nie.
Ja.
Der sagt, der kennt Regen an. Gar nicht.
Ah.
Nee, ja. Spult mal zurück, in irgendeiner Folge hat Markus mal erzählt, wie er nach Norwegen eingereist ist und wie viel, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage, ich möchte ihn bitten, es zu kommentieren, wie viele Tage am Anfang es Regen gab. Es war eine sehr hohe zweistellige Zahl an Regentagen, wo er nie die Sonne gesehen hat, sondern nur Wasser.
Ja, aber jetzt, also man will den Fahrern da ja nichts Böses, aber als Zuschauer wünscht man sich das ja irgendwie, dass es regnet.
Nee.
Ja, weil man dann, also dann ist es ja also viel, also für mich ist es dann immer viel spannender und dann kommt ja noch viel mehr so diese Renntaktik und der Renninstinkt der Fahrer zum Gelten, als jetzt bei trockenen klinischen Bedingungen.
Ja, aber sollte ja nicht, weil ich möchte ja nicht, also ich möchte ja nicht, dass durch irgendwelche äußeren Einflüsse, die man, die sozusagen, you know, außerhalb der, das ein, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass der Zufall, und der Regen ist ja ein Zufall mit, zu,
nee, aber ein, das ist ja nicht nur alles Zufall, da kommt es ja auch ganz viel
ja, okay, auf die Regen, ja, die,
auf an, die, zum einen auf die Fahrtechnik und dann auf das taktische Renngespür an, weil bei Regen läuft ja so ein Rennen ganz anders ab.
Ja, ich möchte trotzdem, also vielleicht, weil ich mir selber für mich ja auch wünsche, dass das Wetter schön ist. Ich bin ja auch so ein, letzten Samstag bin ich morgens um 7, ich greife jetzt nur ganz kurz vor, aber wir sind um 7 Uhr morgens, betrachte das als die Leute, die sonst nicht den Velo-Snack hören, die sollen mal reinhören. Wenn du morgens um 7 Uhr schon im Regen losfährst und weißt, das wird ein sehr, sehr langer Tag im Sattel, das ist so schlimm und das möchte ich einfach keinem von den guten Jungs da zumuten.
Ja, aber das sind nicht. Profis.
Ja, die leiden auch. Die haben doch auch ein Herz. Die haben doch auch eine weiche Haut, die weich bleiben sollte.
Naja, aber ich kann mir schon vorstellen, also dass es jetzt unter den Fahrern da einige gibt, die sogar darauf hoffen, weil sie dann wissen, sie haben im Regen einen Vorteil. Zum Beispiel Jens Vogt hat ja auch mal in seinem Buch geschrieben, dass irgendwie 80% der Fahrer schon keinen Bock haben, wenn es regnet und er dadurch halt die Hälfte seiner Siege so ungefähr rausgefahren hat.
Ja, total. Also habe ich mich letztens auch noch mit jemandem drüber unterhalten, der gesagt hat, also wenn schlechtes Wetter, das kam mir jetzt persönlich entgegen. Nicht, weil ich der bessere Fahrer war, sondern ich wusste einfach, dass die anderen noch schlechter sind als ich. Ne? Durchaus irgendwie ein legitimer Ansatz. Nichtsdestotrotz, ach, ich möchte es ja auch nicht. Also ich möchte auch nicht.
Und ein Fahrer wird sich sicherlich ganz besonders auf Regen freuen. Weißt du, wer das ist?
Nee, aber ich würde jetzt entweder, also wer schlechtes Wetter wahrscheinlich da jetzt nicht unbedingt ab. Also ich hätte drei Tipps. Also entweder, vier. Nee, sag drei. Ich sag entweder natürlich die zwei Norweger, ne, weil die es einfach gewohnt sind, Bossenhagen und Christoph. Kann ich mir vorstellen, denen wird das eher entgegenkommen als jetzt einem Quintana. Und dann glaube ich auch einfach noch, ich weiß gar nicht warum, aus einer Eingebung, ich weiß auch nicht, wen ich meine. Entweder Jasper Steven oder Stanek Staber. Einer von den beiden. Frag mich nicht, warum.
Nee, ich meine eigentlich Tim Wellens, weil das ist ja eigentlich so der Beste.
Ja.
Also der kann eigentlich, weil so in dieser Jahr war es für mich auch so fraglich, warum man den zur Tour de France geschickt hat, weil zum einen der Typ eine Sonnenallergie hat und mit so hohen Temperaturen überhaupt gar nicht zurechtkommt und der liebt halt so Regenbedingungen. Hat da auch eigentlich fast alle seine großen Siege im Regen eingefahren und der wird sicherlich darauf hoffen, dass es regnet.
Ja gut, dann setze ich einen Fünfer auf Tim Wellens und hoffe, dass der Poseidon mir, nee, wie heißt der fürs Wetter zuständig ist?
Petrus
und Poseidon, die zwei Ps des Radsports, dass der mir hold ist und das dann umsetzt. Ja, denke ich mal. Ja, gut, das nächste Mal, wenn wir sprechen, ist die WM wahrscheinlich vorbei. Oder am Sonntag hat Jan Ulrich, der nachnominiert wurde, doch noch gewonnen und wir müssen eine Sondersendung machen. Oder Nikias Arndt. Wenn Nikias Arndt gewonnen hat, machen wir auch eine Sondersendung. Und wenn sie nur 10 Minuten dauert, dann bedanke ich mich dafür, dass wir die Vuelta so schön durchgemacht haben. Also beim nächsten Mal hoffe ich, dass wir irgendwie mehr Zeit wiederfinden, was aber kein Vorwurf an dich ist, sondern an mich eher. Ne? Also wir hatten bei der Tour hatten wir einen schönen Rhythmus. Das hat einem selber auch geholfen, die Tour zu verfolgen. Und wünsche dir eine schöne WM mir eine schöne WM, ja, euch eine schöne WM. Und dann würde ich sagen, nach der WM ist vor dem Rennen der Klassiker, dem Rennen der fallenden Blätter, meinte ich. Ne?
Also ja, es kommen ja jetzt aber auch noch ganz, ganz viele Rennen und vieles.
Ja, aber für mich ist nach der WM die Saison, dann kommt noch die Tour de Romandie und bei mir ist die Luft raus.
Die war ja schon im April.
Raus. Tour de Romandie habe ich gesagt, Quatsch, meine ich doch nicht. Hier die Lombardei-Rundfahrt.
Ja, aber davor sind ja noch die ganzen italienischen Halbklassiker und das sind
eigentlich mit
die schönsten Rennen des Jahres.
Sagte er. Ja, wir können ja auch noch die Crosser, wir können es auch noch mit dem Cross anfangen. Die Cross-Saison hat letztes Wochenende auch losgegangen. Wie heißt da nochmal? Sag mal, Paul, Sohn zu Paul, Paulchen Panther, hat da weitergemacht. Paul Martens, genau. Da aufgehört im vergangenen Jahr und hier wieder angefangen. Dieses Jahr auch wieder überragend in die Cross-Saison gestartet, vielleicht auch nur mal am Rande erwähnt. Ja, wir werden uns auf jeden Fall nach der WM sprechen. Wie, wo, wann auch immer. Und wir möchten uns bei euch bedanken für eure Unterstützung. Wie immer via Patreon oder via PayPal oder via Überweisung oder via den Amazon-Link-Bestellungen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch gerne. Und die nächste Sendung wird dann spätestens in der Woche vom 3. Oktober ein Race, Snack, aber vorher mit sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir uns nächste Woche nochmal sprechen. Der Thomas aus dem schönen München und ich. Tschüss!
Tschüss!